Warten. Vor einiger Zeit hatten wir einen Studenten aus China für uns für 7 Wochen. Und ich hatte die Aufgabe, ihn am Zug abzuholen. War eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte kein Bild von ihm. Ich wusste nur, er kommt mit dem und dem Zug. Wir hatten vorher miteinander per E-Mail Kontakt aufgenommen. Er war sehr besorgt, denn er kam aus Shanghai. Shanghai ist ein bisschen größer als Haiger. Fragte, an welchem Bahnhof ich ihn denn abholen würde. Ich habe gesagt, das ist in Haiger nicht ganz so kompliziert. Es gibt einen Bahnhof, wo die Fernzüge kommen, und es gibt dann noch einen Bahnhof, wo die lokalen Züge fahren. Und ich würde ihn schon am richtigen Bahnhof abholen. Das Problem war, ich war am Bahnhof und dieser Zug aus Shanghai bzw. aus Siegen kam und ich fand niemanden, der chinesisch aussah, der ausstieg. Überhaupt nicht. Das war frustrierend. Ich hatte auch keine Möglichkeit, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist irgendetwas schiefgelaufen. In einer Stunde kommt der nächste Zug. Nach einer Stunde war ich wieder an demselben Bahnsteig. Und es kam ein Zug und es stieg wieder niemand aus, der chinesisch aussah. Dann bin ich einer Eingebung folgend am Zug entlang gegangen. Der Zug hielt erstaunlicherweise für 2-3 Minuten dort. Und dann sah ich jemand, habe ich gedacht, könnte sein. Habe an die Scheibe geklopft und es guckte jemand hoch. Denke ich, das könnte passen. Dann habe ich gewinkt, ob er vielleicht möge aussteigen. Und er kam raus und es war unser Student aus China. Das Warten hatte an dieser Stelle ein Ende. Aber wie oft gibt es Situationen, wo wir dann gemerkt haben, entweder der Zug kommt gar nicht oder da ist irgendetwas anderes oder. Und dann wird man müde. Wenn man oft gewartet hat und feststellt, es tut sich nichts, dann kann man ganz schnell mit Müdigkeit zu tun haben. Ich merke das, wenn ich so ein bisschen verfolge, was um mich herum geschieht, so in der Weltgeschichte. Wenn man so mitbekommt, was so die Großen unserer Tage irgendwo an Wahrheiten verkündigen, die sie als Wahrheiten hinstellen. Wenn man mitbekommt, wie sich Dinge verändern, diese ganze Kultur auch in der Politik, wie man miteinander spricht, was in den sozialen Medien irgendwo weitergegeben wird, in welcher Form, mit welchem Hass, mit welcher, ja, manchmal auch Dreistigkeit. Wenn man dann mitbekommt, wie Feuer, die nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen sind, Überschwemmungen, Wirbelstürme, politische Erdrutsche, wie sie einfach Dinge verändern und wie sie verunsichern, Ängste auslösen. Aber das ist dann manchmal noch weit weg. Was passiert, wenn es näher kommt? Wenn ich durch persönliche Krisen hindurch muss? Wenn ich auf einmal merke, dass Beziehungen ins Wanken kommen, dass Beziehungen auf einmal gefährdet sind, wenn mein Arbeitsplatz gefährdet ist, wenn ich mitbekomme, dass eine Diagnose mir eine Krankheit irgendwo bescheinigt, die vielleicht sogar lebensbedrohlich ist. Ich bekam vor 14 Tagen die Diagnose, dass ich wahrscheinlich mich einer Schulter-OP unterziehen muss. Und der Gedanke daran, 6 Wochen den Arm in so einem Gestell zu haben, und dann noch ein halbes Jahr Schonzeit für jemanden, der so viel Bewegung braucht wie ich selbst, ist nicht ganz einfach, damit umzugehen. Wenn das alles nicht deine Fragen heute sind, wenn es dir gut geht und du das Gefühl hast, das ist im Moment weit weg von mir, entspann dich, lehn dich zurück und bete für die anderen, die betroffen sind. Aber die, die betroffen sind, die fragen dann oft in dieser Situation Gott, wo bist du? Regierst du oder schmeißt ein anderer den Laden? Haben wir eine begründete Hoffnung auf Veränderung? Wir singen, der Herr tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Manchmal denke ich, Herr, ja, ich höre davon weltweit, aber warum nicht bei mir? Warum geht da so vieles an mir vorbei? Was ist los? Warum fühle ich mich abgeschnitten davon? Und mit diesen Fragen mussten sich Menschen immer wieder auseinandersetzen. Jesus, wenn dir wirklich alle Macht gegeben ist, warum hat dann dein Gegenspieler noch so viel Einfluss? Warum greifst du nicht stärker ein? In dem heutigen Predigttext, dem eine solche Fragestellung auch zugrunde liegt, der vor 2700 Jahren ungefähr geschrieben worden ist, durch den Propheten Jesaja, ist eine ähnliche Stelle da, aber da fragt, wo jemand damals fragt. Ich gehe auf Vers 27. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Ich übersetze das mal in die heutige Zeit. Gott, warum bekommst du nicht mit, was hier läuft oder was in meinem Leben läuft? Gott, warum greifst du nicht ein, wenn hier Unrecht geschieht? Wenn mir Unrecht geschieht? Gott, wo bist du? Ich warte auf dich, aber ich erfahre dich nicht. Wenn ich Jesaja 40 als Text der heutigen Predigt zugrunde lege, muss ich natürlich eine Frage vorher lösen. Darf man einfach einen alttestamentlichen Text in unsere Situation hinein heute anwenden? Darf ich Altes Testament in neutestamentlichen Zeiten übertragen? Der Adressat dieses Textes ist ein Volk, das Volk Gottes, nach einer schweren Zeit, nach der babylonischen Gefangenschaft. Und dieser Text bei Jesaja wird vor der babylonischen Gefangenschaft ausgesprochen. Das heißt also, es ist ein Blick hinter mehrere Täler. Das hat mir den Mut gemacht. Prophetische Texte reichen oft weit über die Zeit hinaus, für die sie maßgeblich geschrieben wurden. Es ist wie so ein Scheinwerfer, der weiter leuchtet, der einfach auch schon Bereich dahinter deutlich macht und erhellt. Prophetische Texte zeigen uns aber auch das Herz Gottes ganz stark. Und dieses Herz Gottes wird in diesem Kapitel von Jesaja 40 sehr intensiv beschrieben und das Herz Gottes verändert sich nicht. Deshalb diese Entscheidung, diesen Text für heute zu nehmen und diesen Text in unsere heutige Zeit hinein auszulegen. Und jetzt komme ich zu dem Kapitel Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ein ganz wunderbarer Einstieg. Gott spricht ein Volk an, was eine unglaubliche Krise erlebt hat. Und schon vor dieser Krise, die überhaupt noch gar nicht da ist, spricht er schon den Trost aus für die Zeit danach. Zweimal dieses Tröstet. Und hier wird etwas deutlich. Mein Volk, sagt Gott, ihr seid mein Volk. Ihr seid meine Leute, meine Gemeinde. Ich bin euer Gott. Und wie schwer muss es Gott gefallen sein, die Strafe an seinem Volk zu vollziehen. Euer Gott ist unser Gott, egal in welcher Zeit. Es geht weiter mit Vers 2. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Bei den ganzen Propheten im Alten Testament oder bei fast allen merkt man dieses Ringen Gottes um seine Kinder, das Ringen Gottes um sein Volk. Das ist teilweise mit dramatischen Worten auch beschrieben, wie Gott sich aufmacht, wie Gott ihnen sagt, kommt, kehrt um zu mir. In Jerusalem war dieses Zentrum, die Wohnung Gottes, der Tempel war das Heiligtum, in dem Gott sich offenbarte. Und hier wird deutlich, dieses Jerusalem erlebt eine Zeit des Gerichts, eine Zeit der Strafe für die Abkehr von Gott. Diese Strafe war damals heftig, sie endete in Gefangenschaft, Zerstörung, Wegführung und das war ein vorläufiger Tiefpunkt im Leben des Volkes Gottes. Aber dieser Text macht deutlich, da ist Licht am Ende des Tunnels. Die Knechtschaft, die Unfreiheit, diese, ja, es war ein Stück weit Versklavung, hat ein Ende. Gott liebt und Gott straft. Sünde ist für ihn ein echtes Problem. Und Sünde besteht nicht daraus, dass wir ein Stückchen Kuchen zu viel essen. Sünde ist für Gott ein echtes Problem und er muss damit umgehen. Im Neuen Testament erleben wir etwas ganz anderes, etwas, was so faszinierend ist. Gott straft nicht sein Volk. Gott straft jemand anders, seinen Sohn als Stellvertreter. In Johannes 1, Vers 29 sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Gott nimmt unsere Schuld und lädt sie auf jemand anders, auf Jesus, seinen Sohn. Das ist eine gravierende Veränderung zum Alten Testament. Eine unglaubliche Botschaft. Karfreitag, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, hat unser damaliger Pastor David Kröger eine Geschichte erzählt, die hat mich sehr bewegt. Er sagt, wir waren in einem Ferienhäuschen, direkt vor unserem Wohnzimmer war ein Spielplatz und sein Ältester, ich weiß nicht, 5 Jahre alt vielleicht, spielt draußen auf diesem Spielplatz. Er sieht plötzlich, sehe ich, dass ein freilaufender Hund, der nicht sehr freundlich aussieht, sich in Richtung meines Sohnes auf den Weg macht. Und mein Sohn hat eine panische Angst vor Hunden. Und er sieht, wie dieser Junge mit entsetztem Gesicht Richtung Tür läuft, dieser Wohnzimmertür, dieser Glastür. Und David sagte, ich habe alles dran gesetzt, sofort die Tür aufzureißen. Meinen Sohn reinzunehmen, die Tür zu, und dann stand dieser Hund draußen vor und knurrte. Und ich habe meinen Sohn auf dem Arm gehabt und hörte, wie sein Herz schlug. Er merkte, wie sein Herz schlug. Und er war gerettet. Er sagt, und Karfreitag passiert Ähnliches. Gott schickt seinen Sohn auf diese Erde und diese Hunde der Hölle stehen davor, ihn so zerfleischen. Und Gott zieht den Vorhang zu und wendet sich ab. Es hat mich ganz tief berührt, weil ich denke, das ist wirklich das, was Gott investiert hat. Was er in mich investiert hat und in dich. Diese Schuld auf jemand anders legen und mich in die Freiheit zu führen. Predige, steht hier in Jesaja 40, Vers 2. Predige, dass die Knechtschaft ein Ende hat. Im Johannesevangelium wird deutlich, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der ist abhängig, der ist Sklave dieser Sünde. Und im gleichen Kapitel in Johannes 8 steht, wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Ich hatte gerade Gespräch mit jemandem, der sagt, jemand, der schon Jahrzehnte Christ ist. Er sagt, Pornografie hat mein Leben und meine Familie zerstört. Und das hat mich, das hat meine ganze Existenz verändert. Und das macht irgendwo deutlich, Sünde, der Sünde Knecht zu sein, ist etwas ganz Schreckliches. Und es macht nicht davor Halt, ob wir Christen sind oder nicht. Es hat was damit zu tun, ob wir Freiheit erleben oder nicht. Übertragung. Wir sind oft unfrei und in Schuld gefangen. Wir sind umgeben von Menschen, die in allen möglichen Formen der Sünde gefangen sind. Innerhalb und außerhalb unserer Gemeinden. Aber wir haben eine Botschaft, diese Botschaft der Freiheit. Predige, die Knechtschaft hat ein Ende. Rede mit Jerusalem freundlich. Redet mit den Menschen freundlich. Wir haben eine Botschaft der Hoffnung. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Unser Gott spricht, unser Gott handelt. Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Eine starke Sache. Der Evangelist Johannes spricht über Johannes den Täufer und greift diesen Text auf. Diese Stimme eines Predigers in der Wüste bereitet dem Herrn einen Weg. Wüste steht für lebensfeindliches Land ohne Wasser, dürres Land. Wüste ist in der Bibel immer ein Zeichen irgendwo auch der Isolation und der Hoffnungslosigkeit. Steppe ist etwas besser, aber auch nicht so ganz viel. Und ich habe manchmal den Eindruck, oder auch bei mir selbst, dass ich mich in einer Wüsten- oder steppenähnlichen Gegend fühle, in meinem geistlichen Leben. Wir warten, wir beten und haben den Eindruck, es ist trocken, es tut sich nichts. Hier steht natürlich die Frage, wer bereitet hier den Weg, damit die Herrlichkeit Gottes offenbart wird? Was können wir fördern oder was können wir verhindern? Hier wird deutlich, Gott will seine Herrlichkeit zeigen und alles Fleisch soll es sehen und das Fleisch steht hier für die ganze Schöpfung. Das heißt, alle Menschen sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Er hat es gesagt und sein Wort gilt und hat Bestand. Ihr habt hier aus dieser Gemeinde heraus, kommt sehr stark diese Bewegung Aufbruch Hessentag, eine starke Vision. Und ich freue mich sehr, dass ihr diesen Weitblick habt. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Leidenschaft, dass man sie spürt. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich den Text hier lese, dass Gott noch mehr vorhat als das, was den Hessentag angeht. Das ist schon eine große Vision. Gott will, dass sein Weg bereitet wird und dass er sich zeigt. Und dass alle Menschen etwas mitbekommen von dieser Herrlichkeit Gottes. Er offenbart sich durch seine Kinder. Er stellt sich hinter die Zeugnisse seiner Kinder. Wir haben eben diese Sehnsucht gesungen, näher, näher, mein Gott, zu dir. Dieses mehr von ihm. Er hat eine Sehnsucht in seine Kinder hineingelegt. Das merkt man, dass so eine Bewegung durch, auch durch unser Land hindurchgeht. Aber diese Bewegung geht über unser Land hinaus. Dass Menschen eine Sehnsucht haben nach Gott. Dass seine Kinder sich im Lobpreis finden und das ist unabhängig davon, zu welcher Gemeindeform sie gehören. Gott sieht unser Land, Gott sieht unser Volk, Gott sieht unsere Geschichte und sie hindert ihn nicht daran, sich unserem Land noch einmal neu zuzuwenden. Und ich glaube, diesen Weg zu bereiten, dass da Vergebung und Versöhnung ganz starke Wegbereiter sind. Wir waren zusammen auf einem Eheseminar und in diesem Eheseminar gab es verschiedene Bausteine. Und ein Baustein war, dass alle Männer mit ihren Frauen, es waren 44 Ehepaare, einfach irgendwo hingeschickt worden, sucht euch einen Platz, ihr habt 2 Stunden Zeit. Die Männer beginnen, sie machen sich Gedanken, wo sie schuldig geworden sind an ihren Frauen. Und dann bitten sie ihre Frauen um Vergebung, indem sie konkret benennen, was da schiefgelaufen ist, ohne zu erklären, warum. Nicht das Ganze schon wieder zerreden, warum ich das jetzt gerade so gemacht habe. 2. Punkt, die Männer sagen, was sie empfinden, wenn sie die Dinge so auch bekennen. Was habe ich damit bei dir angerichtet? 3. Punkt, sie bekommen Rückmeldung, stimmt das? Oder stimmt das nicht? Was hat es bei den Frauen wirklich bewirkt? Oder was haben die Männer gar nicht mitbekommen? 4. Punkt, Vergebung zugesprochen zu bekommen. 5. Punkt, das Ganze zu versiegeln. Dass es nicht in die Wiedervorlage kommt, sondern dass es wirklich an dieser Stelle einfach auch zu einem Abschluss gebracht wird. Also ich habe nur einen Punkt vergessen. Die Männer hatten noch den Auftrag zu sagen, was sie empfinden, wenn sie das so sagen. Nicht nur, was sie denken, was ihre Frauen dabei empfunden haben, sondern was sie selbst auch dabei empfinden. Und ich habe gemerkt, wie viel Scham sich da einfach auch zeigt, wenn man sich das mal ganz konkret bewusst macht. Und dann war Rollenwechsel. Das Ganze andersherum. Wir waren nach diesen 2 Stunden wirklich ziemlich platt. Und nach diesen 2 Stunden enorm glücklich, weil Versöhnung, weil Vergebung etwas so Starkes ist, was uns wirklich freisetzt. 2015 waren wir in Nürnberg. Awakening Europe war eine Bewegung, ein Kongress im Stadion von Nürnberg, wo 25.000 Menschen, ich glaube ich aus 36 Nationen zusammen waren. Bewusst gewählt neben dem Reichstagsgelände, von dem aus damals diese Hassreden Hitlers einfach ein Volk mobilisiert haben und Unfrieden nach ganz Europa getragen haben. Oder sogar in die ganze Welt. Und von diesem Stadion, was direkt nebenan lag, sollte eine Botschaft der Versöhnung in die ganze Welt hineingetragen werden. Und am Anfang, das war total bewegend, kamen Vertreter aus den 36 Nationen mit den Landesflaggen und es gab ein Spalier mit lauter roten Fahnen, wo sie unten drunter durchgingen. Und diese roten Fahnen symbolisierten das Blut Jesu, die Versöhnung, die durch Jesus möglich ist. Und als dann die Vertreter der Nationen unten durchgingen, das war Gänsehaut-Feeling. Da habe ich gedacht, okay, hier ist genau das Gegenteil von dem, was da vor 70 oder 75 Jahren geschehen ist. Hier passierte wirklich Versöhnung. Und Versöhnung befreit. Es geht weiter mit Jesaja. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ist das nicht eine starke Predigt, eine Motivationspredigt? Alles Volk ist wie Gras, das Gras verwelkt. Also ich bitte euch, das ist ja erstmal ein bisschen schockierend. Aber es wird ein ganz einfaches, bekanntes Bild aus der Wüste hier gebraucht. Eine Wüste ist komplett auf Wasser angewiesen. In einer Wüste vertrocknen Sachen sehr schnell und Vergängliches wird sehr schnell deutlich. Und hier wird deutlich, alle menschliche Größe ist begrenzt. Ich habe ja eben von Nürnberg erzählt, da hat Hitler diese Reden gehalten und das tausendjährige Reich unter seiner Herrschaft hatte gerade mal 13 Jahre Bestand und endete in einem großen Trümmerhaufen. Erich Honecker konnte es bis zum Schluss nicht fassen, dass seine geliebte DDR am Ende war. Diese Botschaft, alles ist, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich, macht deutlich, hier ist die Relation. Alles, wo ihr eure Hoffnungen hier drauf setzt, ist so schnell veränderbar. Aber das Wort Gottes besteht und das Gott verändert sich nicht. Vers 9. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Zion im Alten Testament ist im Neuen Testament, kann man eigentlich übertragen, die weltweite Gemeinde Jesu. Zion war so der Begriff für das Volk Gottes und im Neuen Testament ist die weltweite Gemeinde Jesu seine Wohnung. Jerusalem im Alten Testament, ich habe es mal übertragen auf die Ortsgemeinde im Neuen Testament, also vor Ort die Gemeinde, die dort ist. Und ihr seid ein Teil dieser Ortsgemeinde, die Jesus in Rodenbach hat. Dem Volk Gottes kommt eine zentrale Rolle zu. Ihr seid Freudenboten. Zion, du Freudenbotin, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebt eure Stimme mit Macht und ohne Angst. Kommt aus eurem Versteck, traut euch. Warum? Weil Gott selbst die Botschaft und den Auftrag zur Verkündigung gibt. Weil er sich zeigen wird. Gott ist da. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Und das ist diese ganz große Hoffnung, die mich immer wieder auffängt, die mich immer wieder auch antreibt. In diesem ganzen Warten und manchmal auch so müde werden, dass Gott sich selbst festgelegt hat und dass er dazu stehen wird. Eine große Klappe ohne die Rückendeckung Gottes beeindruckt niemand. Aber wenn Gott deutlich machen wird, dass er der Herr ist, über Krankheit, über Tod, über Sünde, über Schuld, über Gebundenheit, dass er Menschen befreit, dann wird die Botschaft von ihm Fahrt aufnehmen. Und das ist das, wo ich mich so nachsehne, wo ich so darauf warte, dass wir das noch stärker erleben. Wie wir selbst in diese Freiheit hineinfinden und wie Gott andere, vielleicht auch durch uns, indem wir sie begleiten, in diese Freiheit hineinführt. Wie Hoffnung sich ausbreitet, wenn wir im Vater unser angeleitet werden zu beten, dein Name werde geheiligt. Es geht doch darum, dass Jesus überhaupt wieder vorkommt, dass er überhaupt wieder ernst genommen wird. Dass man weiß, das ist nicht irgendjemand, irgendein Name, der aufs Jenseits vertröstet, sondern das ist ein Name, der Macht hat. Das ist ein Name, der hier wirklich greift. Und das ist ein Name, der über jedem anderen Namen steht. Das ist die Botschaft. Gott in uns sichtbar werden zu lassen. Es geht weiter. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Es ist so faszinierend. Dieses Bild, was hier gebraucht wird, war damals sehr bekannt, klar. Der Hirte war ein alltägliches Bild. Und Gott gebraucht dieses Bild hier, um sich selbst auch als den Hirten schon darzustellen. Was er gewann, ist bei ihm. Jesus' Nachfolge wechselt von der Versicherungsebene zur Beziehungsebene. Ich habe das gemerkt in meinem Leben, dass ich mich zuallererst für den Himmel entschieden habe. Das war eine Versicherungsebene. Ich wollte einfach dabei sein. Ich wollte nicht irgendwo außen vor sein. Aber ich habe irgendwann begriffen, es geht um viel mehr. Es geht um Freundschaft mit diesem Gott, mit diesem Herrn. Eine Beziehungsebene, die dann noch da ist, auch wenn ich manches nicht verstehe. Auch wenn Dinge irgendwo mit Leben und mit Sterben zu tun haben, wenn sie existenziell sind, gerade dann zu sagen, Jesus, ich bin hier. Ich will mit dir leben, vor dir hergehen. Du bist hinter mir, du bist vor mir, du hältst mich, du fängst mich auf. Und wenn dann nochmal so deutlich wird, wie zärtlich dieser Hirte mit den Lämmern umgeht, dass er sie sammelt auf seinem Arm, dass er sie trägt, dann weiß ich, ich bin auch in schwachen Zeiten in ganz guten Händen. Dann weiß ich, da ist jemand, der sich kümmert. Und in Lukas 15 bringt Jesus das nochmal so deutlich, dieses verlorene Schaf, wie der Hirte es sucht. Überhaupt, dass er in Johannes 10 dieses ganze Kapitel von diesem guten Hirten bringt, das ist etwas, wo Jesus deutlich macht, ich lasse sogar mein Leben für dich. In den nächsten Versen wird ein Bild von Gott beschrieben, was deutlich macht, dieser Gott ist unvergleichlich. Dieser Gott ist so einzigartig. Ich habe einzelne Verse rausgelassen, weil es sonst zu lang wird, aber will euch doch die wesentlichen Verse einfach mitgeben. Vers 13. Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Hier wird eigentlich deutlich, die Antwort heißt niemand. Gott ist souverän, absolut souverän. Und er braucht keinen Ratgeber. Er braucht niemand, der irgendwo an seiner Stelle, der ihm irgendwo Tipps geben sollte. Vers 18. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Jetzt kommt ein richtig schöner Vergleich. Der Meister gießt ein Bild, der Goldschmied vergoldet es und macht silberne Ketten dran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault. Braucht dann keinen Wurm reingeht wahrscheinlich. Und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. So war damals die Technik einfach, wie man einen Hausgötzen bekam. Und dieser Hausgötze wurde dann angebetet. Hier ist so diese Ironie Gottes spürbar. Ein Holz, was nicht fault, und dann ein Fachmann, der das Ding so aufstellt, dass es nicht wackelt. Und diese Bilder betet er an. Wir sagen heute, das war doch alte Zeit, haben wir nichts mehr mit zu tun. Götzen gibt es doch heute nicht mehr. Naja, ich versuche mal ganz kurz mal darauf einzugehen. Auf meiner Löffelliste, also die Liste, die ich erstellt habe, was ich noch tun will, bevor ich den Löffel abgebe, hatte ich unter anderem als Nicht-Fußballer gesagt, ich möchte gerne in einem Bundesliga-Stadion sein und ein Fußballspiel sehen, auch mal zu sehen, was dort abgeht. Ein Freund von mir ist nach Bremen gezogen, ist Bremen-Werder-Fan und dann spielte Werder gegen Frankfurt. Da habe ich gesagt, wenn schon Sympathien für Fußball da sind, dann ist es für Frankfurt. Okay, besorg Tickets, ich komme. Bin dann mit ihm zusammen in dieses Stadion gegangen und es war sehr interessant. Fußballfreunde, bitte verzeiht mir, ich bin kein Fußballfreak. Ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber es fiel mir einiges auf. Das hatte sehr viele Zeichen eines Gottesdienstes. Ich saß im Werder-Block und am Anfang zogen alle ihren grünen Schal raus. Und es war wie so eine Schalweihe. Ich hatte nur einen schwarzen Schal dabei, den habe ich dann mal weggepackt. Dann wurde die Werder-Hymne gesungen. Wirklich Lobpreis, das kann man nicht anders sagen, nur halt an andere. Dann wurden die Spieler begrüßt. Die Werder-Spieler mit sehr viel Enthusiasmus und die Frankfurt-Spieler mit sehr viel Verdammnis, gleich von Anfang an. Ich dachte, oh, der Ton ist sehr rau. Und dann passierte etwas, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Werder schoss das erste Tor. Die Stimmung war gigantisch. Die Götter wurden auf den Thron gehoben und sie wurden wirklich hofiert. Das Problem war nur, dass Frankfurt dann auch ein Tor schoss und am Schluss sogar noch ein zweites. Und dann habe ich gemerkt, wie schnell aus Anbetung Verdammnis wird. Die Sprüche, die ich dann zu hören bekam, die will ich hier nicht wiedergeben. Das war schon erstaunlich, wie heute Götter aussehen. Oder manche moderne Götzen werden auch von Kunsthandwerkern hergestellt, werden dann anschließend mit viel PS versehen und werden dann irgendwo angebetet. Manche nehmen Gesundheit als einen Gott, den sie anbeten. Sogar Umweltschutz kann, obwohl er bitter notwendig ist, zum Götzen werden. Oder, wenn ich mitbekomme, gerade Terra X schaue ich mir gerne an und wenn dann faszinierende Sachen erklärt werden und dann deutlich gemacht wird, wie die Evolution das so gut hinbekommen hat, dann blutet mein Herz ein bisschen. In Haiger ist oben auf dem Haarwasen ist ein Bienenpfad gebaut worden, in der Nähe von dem Trümpfad. Wenn man dort entlang geht und diese Tafeln liest, wie ein Bienenvolk aufgebaut ist, dann ist das so faszinierend. Ich empfehle es euch mal, an einem schönen Tag das zu machen. Gott hat eine Schöpfung gemacht, die ist unvergleichbar, aber er wird nicht wahrgenommen. Andere werden angebetet, die Wissenschaft wird angebetet, aber nicht Gott. Vers 21, wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Merkt ihr diese Fragen Gottes, wie er wirklich diese Fragen stellt und wirbt? Er thront über dem Kreis der Erde. Aus unseren Fragen an Gott werden Gottes Fragen an uns. Vers 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Als ich im Sommer im Urlaub war und nachts nicht schlafen konnte, dann bin ich schon mal spazieren gegangen. Und wenn ich so am Strand gestanden habe und habe diesen Sternenhimmel gesehen und konnte dann wirklich staunen über das, was ich dort wahrnehmen konnte, dann war ich so fasziniert und habe gedacht, Herr, du musst so groß sein, so unvergleichlich groß, dass ich überhaupt nicht ansatzweise die Möglichkeit habe, dich zu verstehen. Da muss eine unfassbare Energie da sein. Wenn unsere Milchstraße aus 100 Milliarden Sonnen besteht, dann ist das eine Dimension, die kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man dann mitbekommt, dass es noch andere Galaxien gibt, auch nochmal ganz sehr, sehr viel mehr noch, dann ist das, ja, dann, 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 merkt man, wie man begrenzt ist, oder ich merke es zumindest. Und wenn Gott dieses Universum geschaffen hat durch sein Wort, was muss er für eine Energie haben? Was muss Gott für ein Kraftzentrum sein? Und dieser Gott ist mein Vater. Zu diesem Gott darf ich durch den Geist seines Sohnes Abba, Papa sagen. Das ist gigantisch. Dieser unglaublich mächtige, große Gott und dieser Gott, der in mir wohnt und sich danach auch nicht schämt, in mir zu wohnen. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich ganz am Anfang zitiert hatte. Ich greife die Eingangsfrage auf. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Trotz des ganzen Wissens von der Größe Gottes, trotz der ganzen vielen Predigten, die wir hören und die uns auch unser Herz erreichen, überfallen uns immer wieder Zweifeln an dem Eingreifen Gottes. Und deswegen brauchen wir immer wieder diesen Zuspruch Gottes. Brauchen wir sein Wort, was sagt, ich bin da und ich werde da sein und ich verändere mich nicht. Ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Vers 28, weißt du denn nicht, das kommt uns doch bekannt vor, haben wir doch eben schon mal gehört, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Das ist das, was mich immer wieder auch so ganz tief berührt. Der Gedanke, Gott wird nicht müde. Er wird auch meiner nicht müde, wenn ich Sachen wieder nicht begriffen habe. Wenn ich wieder irgendwo an einem Punkt bin, an dem ich dachte, den hätte ich längst überwunden. Gott wird nicht müde, mich wirklich aufzufangen. Er wird nicht matt. Da ist nicht auf einmal ein Motivationsknick da. Oder er zieht sich zurück oder er braucht mal ein paar Wochen irgendwo Auszeit von dieser Erde hier. Gott ändert sich nicht. Seine Motivation ist die gleiche, die er hatte, als er an Karfreitag wirklich sein Liebstes hergab. Das ist unser Gott. Er wird nicht aufgeben. Und jetzt kommt das Ende dieses Kapitels. Und dieses Ende ist so schön, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Vers 29, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wie oft fühlen wir uns in dieser Rolle der Müden? Wie oft brauchen wir diese Kraft und diese Stärke, weil wir uns unvermögend fühlen? Aber genau das ist einfach dieses Geheimnis Gottes. Er sagt, wenn du am Ende bist, kann ich so richtig anfangen. Wir haben heute Morgen einen kurzen Text zu hören bekommen aus dem 2. Korintherbrief, wo Gott dem Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht die Überflieger, nicht die, die wirklich normalerweise es reißen, sind die, die es hinbekommen. Das wird hier deutlich. Jünglinge waren immer die, die voll im Saft stehen, die, die wirklich alles stemmen können und die vor nichts zurückschrecken. Aber selbst die werden müde und matt und Männer, die für Kraft auch stehen, straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir dürfen als die Müden, als die Kranken, als die Alten, die in unserer Gesellschaft auch keine große Rolle mehr spielen, als die Hoffnungslosen, als die Erschöpften, als die Unvermögenden kommen. Und Gottes Verheißung gilt uns, dass er neue Kraft gibt, dass er Durchhaltevermögen gibt, dass er einen langen Atem gibt. Ich möchte am Schluss mit einem Bild abschließen. Ein Bild, was mich wirklich selbst fasziniert hat, denn hier geht es darum, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler. Das hat mich ein Leben lang fasziniert und deswegen habe ich mich in früheren Zeiten einfach mal dem Gleitschirmfliegen gewidmet. Und ein Gleitschirm ist eine besondere Sache. Man hat diesen Schirm und man weiß ganz genau, auf dieser Erde gilt das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich etwas nehme, ich habe jetzt gerade nichts, was ich mich traue fallen zu lassen, wenn ich etwas nehme und lasse es los, dann fällt es auf den Boden. Das Gesetz der Schwerkraft erwischt uns überall. Und dann gibt es das Gesetz der Aerodynamik, dass ich einen Schirm nehmen kann und wenn dieser Schirm sich mit Luft füllt und ein bestimmtes Profil zeigt und eine bestimmte Geschwindigkeit hat, dass er trägt. Ist für mich ein Bild für Glauben geworden. Glauben, der mich über diese Erdanziehungskraft, also jetzt im übertragenen Sinne, der mir wirklich hilft, mich davon zu lösen, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich war mal am Gardasee, Malcesine, und bin durch diesen Ort durchgegangen und der war so verwinkelt, dass ich selbst mit einigermaßen guten Orientierungssinn nicht klarkam. Und am nächsten Tag hatte ich die Möglichkeit, mit dem Gleitschirm von oben drüber zu fliegen. Da habe ich gedacht, oh, da wird so vieles so deutlich, da bist du durchgegangen, das war der Torbogen. Diesen Blick von oben auf unser Leben, das ist so etwas Schönes. Aber wenn man einen Gleitschirm hat, nochmal das Bild zurück am Anfang von dem Start. Der Start ist so dieses große, große Herzklopfen. Ich habe dann oft hier gesehen, dass an meinem Overall, dass hier vorne einfach das sichtbar wurde, wie das Herz klopfte. Weil die Angst natürlich mit dabei ist. Diesen Schirm zu nehmen, aufzuziehen und dann loszulaufen, das ist ein unglaubliches Wagnis. Das ist nicht einfach. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der mit Glauben nichts am Hut hat, der aber mich unterwiesen hat und der mir das Ganze erklärt hat, auch mit der Aerodynamik. Ich habe gesagt, so ist es mit Glauben. Du kannst es nicht nur beobachten bei anderen, dass die ihren Schirm hochziehen und wirklich fliegen. Wenn du selbst fliegen willst, musst du selbst den Schirm hochziehen. Und diesen Glauben zu wagen und zu sagen, ich gehe los, Jesus in deinem Namen, ich ziehe den Schirm des Glaubens hoch und ich teste, ob er trägt. Und dann zu sehen, dass er wirklich trägt. Jetzt das nächste Bild. Und dann zu erleben, was das für ein Glück ist, wirklich dort in der Luft zu sein. Wobei allerdings muss man dazu sagen, dass diese normalen Flüge dann Sinkflüge sind. Dass man von einem Berg, den man mühsam erklommen hat oder mit einer Seilbahn etwas komfortabler wirklich erstiegen hat, dass man von dort oben dann startet und dass man mit dem Schirm nach unten fliegt, mit so viel Meter pro Sekunde sinkt und dann unten irgendwann landet. Und dann muss man sich wieder auf den Berg hoch bemühen. Das ganz große Glück dabei ist, ich war einmal unterwegs und ich war schon dabei, mich auf die Landung vorzubereiten. Der Landeplatz lag direkt unter mir und auf einmal merkte ich, hier geht was. Hier ist eine Thermikblase. Und das, ist, was ich versucht habe, ist diese Thermikblase, da wenn warme Luft sich plötzlich löst und nach oben steigt, sofort zu zentrieren, das heißt, die Mitte zu finden. Und ich bin in diese Thermikblase eingeflogen und habe genau versucht, die genau zu halten. Ich war so beschäftigt mit meinen Instrumenten und mit all dem, dass ich einfach erstmal gar nicht richtig geguckt habe. Und als ich dann guckte, war ich wieder über dem Gipfel oben drüber. Nicht aus meiner Kraft heraus, sondern durch die Thermik, die mich wirklich nach oben getragen hat. Meine Aufgabe war es nur, die Thermik zu zentrieren. Und das ist so ein schönes Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir ziehen den Schirm des Glaubens hoch. Wir fliegen. Aber was wir brauchen, ist dieser Aufwind Gottes, diese Thermik des Heiligen Geistes. Diese Thermik zu finden, uns gegenseitig Mut zu machen und zu sagen, du, an dieser Stelle, glaube ich, geht was. Gott handelt hier. Gott hat bestimmte, das ist erstaunlich, er hat immer wieder mal bestimmte Sachen, die er in seinen Mittelpunkt rückt. Und dann zu sagen, hier, das ist gerade das, was Gott wirklich will. Komm, mach mit. Lass uns zusammen diese Thermik einfach erleben. Das ist gigantisch. Und ich mache euch ganz viel Mut, einfach diesem Gott, von dem ihr vielleicht enttäuscht seid, weil er irgendwo Gebete scheinbar nicht zu hören scheint, diesem Gott, der sein Wort gegeben hat und sagt, ich bin da und ich werde mich zeigen, weiter zu vertrauen. Wenn du noch nie den Schirm des Glaubens hochgezogen hast, probier's. Es ist ein gigantisches Gefühl, wirklich mal in der Luft zu sein und von oben zu schauen, auch auf das eigene Leben zu schauen. Und dann zu sehen, es trägt. Und dann gemeinsam vielleicht Thermik zu erleben, als ganze Gemeinde diese Höhenflüge zu haben und zu sagen, unser Gott ist genial. Und mit in dieser Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist passieren Dinge, die uns normalerweise völlig unmöglich sind. Das erleben wir und dafür stehen wir und das erzählen wir anderen weiter. In Jesu Namen. Amen.
Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, falls du vielleicht gerade in der Krise bist oder so und man ist ja nicht immer in der Gemeinde oder hat halt immer irgendwas, irgendwelche Leute dabei, falls dir YouTube ein Begriff ist und du da öfters mal unterwegs bist, da gibt es vom Kreativ in Dillenburg, das jetzt mittlerweile Selig heißt, das ist ein sehr schönes Café neben der FEG in Dillenburg. Gibt es einen YouTube-Kanal, da laden die ab und zu mal Videos hoch und da gibt es halt immer ein bisschen Input und ein paar Geschichten dazu. Da könnt ihr euch das einfach angucken und es gibt mittlerweile auch ein Video, da wird gezeigt, wie die den Kaffee im Selig aufbrühen. Das ist sehr guter Kaffee, der wird von Hand gemahlen und dann kann man sich den selbst aufbrühen. Also ist auf jeden Fall eine gute Geschichte.
Die Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Es die Kraft in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf dem Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser Herr. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser und wirst nicht müde.
Ich möchte euch entlassen mit Versen aus dem 1. Korintherbrief, Vers 6 bis 9. Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und damit möchte ich euch in diese Woche entlassen und unter diesen Segen Gottes stellen. Er ist bei euch, dieser ewig treue Gott ist bei euch. Geht unter diesem Segen einfach in die Situation zurück, aus denen ihr gekommen seid, aber geht als veränderte Menschen zurück, mit ganz viel Hoffnung, mit ganz viel Freude im Herzen und mit dieser Gewissheit, da ist ein Gott, der den Müden Kraft gibt und die Unvermögenden stärkt. Amen.